Ich möchte euch auch einen guten Morgen wünschen und es sind schon irgendwie besondere Zeiten. Für uns ist ja der zweite Durchgang hier heute Morgen, aber ich möchte euch alle mal darum bitten, dass ihr mal unseren Technikern, Moderatoren und den Musikern und auch den Jungs und Mädels draußen am Eingang einmal einen herzlichen Applaus gebt für die zweite Runde. Ja, also Es ist schon eine besondere Herausforderung, obwohl es macht ja auch Spaß. Ne? Wir haben nur festgestellt, für nächstes Mal wollen wir Kaffee kochen, damit wir hier für zwischen 10 und 11 nochmal so eine richtige Party miteinander veranstalten können. Haben wir schon erledigt, habe ich gehört. Sehr gut, okay. Wir sind heute Morgen beim Thema die großen Gebete der Bibel. Für alle, die vielleicht zum ersten Mal heute da sind oder lange nicht da waren. Wir beschäftigen uns dieses Jahr mit dem Gebet, mit dem Thema Gebet. Und wir wollen in den kommenden Wochen auch einige der großen, berühmten Gebete der Bibel anschauen. Und heute ist aber das Thema am Ende ein bisschen anders geworden. Also wundert euch nicht, es geht heute nicht in dem Sinne ums Gebet, sondern um die Gedanken, das Gebet eines Gemeindegründers. Und ich glaube, dass wir aus diesem Gebet, es ist Paulus, dieser Gemeindegründer, eine Menge lernen können, auch für unsere Gemeinde und unser persönliches Leben. Deswegen lade ich euch ein, denkt mit mir nach über die Erfolgskriterien für eine gesunde Gemeindeentwicklung. Paulus war Unternehmer und deswegen müssen wir mit einem Unternehmer heute Morgen beginnen, und zwar mit Bill Gates. Kennt ihr alle? Inzwischen milliardenschwer, der liebe Bill. Und ich werde euch jetzt mal 10 Tipps von Bill Gates weitergeben zum Thema Erfolg. Seid ihr bereit? Seid ihr alle angeschnallt? Also für alle jungen Unternehmer, die richtig viel vorhaben noch in ihrem Leben, und ich sehe an euren Blicken, ihr seid hoch motiviert, also es steht kurz bevor eure internationale Karriere, ist das jetzt wirklich wichtig? 10 Tipps, es geht sehr schnell. Tipp Nummer 1, fang so früh an, wie es geht. Bill Gates, 13 Jahre alt, in seiner Garage, hat am Computer rumgeschraubt, hat ihm Spaß gemacht, wurde zu seinem Beruf. Finde heraus, was dir Spaß macht und mach das, möglichst früh. Zweitens, gehe Partnerschaften ein. Ohne Networking läuft überhaupt nichts, du kannst das nicht alleine. Keiner von uns ist so gut, dass er alleine erfolgreich sein kann. Du brauchst immer andere Menschen. Such sie möglichst früh und finde sie. Drittens, werde so schnell wie möglich dein eigener Chef. Finde ich sehr gut, die Regel, wenn wir die doch alle mal so eben erfüllen könnten, oder? Und er hat dazu einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, if you don't build your dream, someone will hire you to build theirs. Also wenn du daran nicht baust, dann wird dich irgendjemand anstellen, um an seinem Traum zu bauen. Ist auch okay. Aber wenn du einen Traum hast, entscheide dich doch dafür, an deinem zu arbeiten. Beachte die 10.000-Stunden-Regel. Das ist jetzt für alle faulen Socken unter euch echt schwierig, aber man wird unter 10.000 Stunden in nichts richtig gut im Leben. Wie viele Stunden hast du in dein Lieblingshobby, in deine Befähigung oder Begabung gesteckt? Unter 10.000 wirst du kein richtiger Fachmann, keine richtige Fachfrau. Also ran an den Speck. Fünftens, jetzt bitte nicht jammern und schon gar nicht über deine Fehler, sondern lerne daraus. Fehler gehören zum Leben dazu. Wer Fehler so einstuft, dass jetzt alles aus ist und wer dann nun daran schuld ist, ganz falsche Linie. Wir machen alle Fehler, lerne daraus und mache daraus sozusagen das Beste für dein Leben. Sechste Regel, das Leben ist die beste Schule. Bill Gates hat Folgendes dazu gesagt, wenn du denkst, dass dein Lehrer eine richtig harte Socke ist, warte mal, bis du einen richtigen Chef kriegst. Der hat nämlich keine Festanstellung, der hat keine Verbeamtung, der wird nicht berentet oder sowas. Der muss für sein Geld arbeiten, der hat Risiko. Das heißt also, das Leben ist die beste Schule, das soll bedeuten, deine ganze Schulbildung, das ist schon wichtig und dein Wissen, aber du musst mit Druck umgehen lernen, du musst das Leben leben, das ist wichtig. Und dabei musst du siebtens engagiert und leidenschaftlich sein, natürlich. Und achtens, sei immer nett zu den Strebern oder zu den Nerds. Warum? Ganz einfach, es könnte sein, dass einer von diesen Nerds später mal dein Arbeitgeber wird. Ihr versteht es, oder? Das sind nämlich die fleißigen Leute, die es nicht immer gleich leicht haben im Leben, aber die machen was aus sich. Und du kannst die später sehr gut gebrauchen. Das sind die Fachleute von morgen. Deswegen sei immer nett zu den Strebern und zu den Außenseitern. Neuntens, das Fernsehen ist nicht die Realität. Im Fernsehen sitzen erfolgreiche Leute in Coffeeshops und trinken Kaffee. Im richtigen Leben arbeiten die. Zehntens, das Leben ist ungerecht. Life is not fair, get used to it. Du musst dich daran gewöhnen. Egal, was für eine Vergangenheit du hast, wir alle haben mehr oder weniger einfache oder schwierige Startbedingungen. Stimmt, hatte Bill Gates auch, Aber er hat irgendwann mal gesagt, so ist es, ich mache das Beste daraus, ich nehme meine Vergangenheit an und gehe mutig in die Zukunft. So, über die 10 Dinge könnt ihr jetzt nachdenken, aber natürlich ist das heute nur der Einstieg. Wäre schon genug Stoff, oder? Um damit jetzt ein bisschen schwanger zu gehen, sozusagen. Aber wir kommen von einem Unternehmensgründer, jetzt zu einem Gemeindegründer. Und das ist Paulus. Und Paulus hat auch einige Tipps heute Morgen für uns. Und wir können sehr viel daraus lernen, was eine erfolgreiche, eine blühende, eine gute Gemeinde ausmacht. Und ihr werdet trotzdem ein paar Dinge von Bill Gates wieder entdecken. Die kommen wieder vor. Ich lese uns Epheser 1, die Verse 15 bis 23 vor. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch hier in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Epheser 1, 15 bis 23. Kommt mit mir so ein bisschen auf die Reise. Paulus, Gemeinde. Er blickt auf die Gemeinde in Ephesus an, hat viel Gutes zu entdecken. Und ich gebe euch jetzt mal ein paar Regeln weiter, wie denn eine Gemeinde aussieht, die erfolgreich ist. Es werden nicht 10, es werden ein paar weniger, aber trotzdem hoffe ich, dass für euch und für dich was dabei ist. Wir fangen am Anfang an. Regel 1, hör nicht auf, für deine Gemeinde zu danken. Paulus als Gemeindegründer hat bei den Ephesern eine ganz besondere Situation. Er hat die Gemeinde gegründet, lest nochmal in der Apostelgeschichte nach, es passieren super Sachen in Ephesus. Also da war eine Erweckung am Start und er hat diese Gemeinde gegründet. Er kennt sicher auch noch einige Beteiligten in der Gemeinde, aber im Grunde genommen hat er den Blick eines abwesenden Gemeindegründers. Er ist nämlich im Knast. Aber der Heilige Geist ist nicht im Knast, sondern der wirkt ziemlich gewaltig da im Ephesus. Und Paulus ist trotzdem jetzt dazu verurteilt, sich das Ganze von außen aus der Entfernung anzuschauen. Und das, was er hört, ist einfach nur überwältigend. Und das bringt ihm einfach zum Danken. Weil wenn man Unternehmer ist, möchte man ja auch das Unternehmen lenken. Aber das konnte Paulus gar nicht. Deswegen hat er wahrscheinlich gedacht, okay, was wird da wohl abgehen? Aber Unkraut zupfen, wie so ein Gärtner, konnte er nicht. Er war nicht da. Er hatte noch nicht mal alle Blumen im Blick, die da gepflanzt wurden. Die kannte er gar nicht alle. Er sieht nur, dass da unglaublich viel Frucht entstanden ist. Dass der Heilige Geist das hat wachsen lassen. Und das macht ihn unglaublich dankbar. Und deswegen sagt er, Leute, ich höre nicht auf zu danken. Ich liege die ganze Zeit auf den Knien und danke Gott dafür, dass es euch gibt und dass der Herr diese Gemeinde gebaut hat. Und da lernen wir was total Wichtiges. Es kommt nicht auf irgendwas Besonderes an, wie jetzt eine Methode oder einen bestimmten Leitungsstil oder einen tollen Prediger oder sowas. Das ist alles auch nicht unwichtig. Aber das Entscheidende ist, dass der Geist Gottes Gemeinde baut. Und dafür müssen wir danken. Das brauchen wir als eine Grundhaltung. Ich weiß nicht, ob du bei der Grundhaltung, wenn du an Gemeinde denkst, dankbar bist. Ja, das ist so eine Sache. Aber Gott immer wieder dafür zu danken, dass wir hier zusammen sein können. Das ist so cool, miteinander Gott zu erbeten, auch wenn wir gerade nicht singen können. Aber gemeinsam seinen Namen auszurufen. Wisst ihr, wie viele unglaubliche Geschichten hier heute Morgen sitzen? Der hat euch gerufen, ganz persönlich. Deswegen kommt ihr hier am Sonntagmorgen um 11. Okay, manche mussten ja schon um 9 heute Morgen los. Aber ihr seid auch um 11 gekommen. Ihr sitzt hier. Gott hat eine Geschichte mit euch. Ihr glaubt an ihn. Ihr seid auf einem Weg mit ihm. Das ist ein unglaubliches Wunder. Ich habe das oft selber in der Jugendarbeit gedacht. Da ist jemand so eine ganze Zeit als Jugendlicher mit dabei und man sieht auch, ja, da sind ganz gute Anlagen. Aber dann plötzlich explodiert das. Man kann das gar nicht erklären. Das ist nicht der Jugendpastor gewesen, wenn das passiert. oder der Pastor der Hauptgemeinde oder irgendwelche Ältesten. Wisst ihr, wer das war? Das war der Heilige Geist. Der bringt originales Leben hervor. Das ist ein einzigartiges Wunder. Und selbst wenn wir alle Verantwortlichen heute Morgen weggehen würden, wenn wir nicht mehr da wären, ihr den nächsten Sonntag allein wärt, wisst ihr, was passieren würde? Es würden sich sofort Gaben auftun und hier würden andere Leute vorne stehen. Weil Leben in euch ist, durch den Heiligen Geist. Danke für deine Gemeinde, dass er hier in Bösingfeld Leben geschafft hat. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Wir haben oft diese Defizitbetrachtung. Wir halten uns dann am Unkraut auf. Ja, es gibt Unkraut. Es sind Sachen doof. Glaub mir, Pastoren finden ja Gemeinde auch nicht immer toll. Es gibt ja auch Zeiten, wo man denkt, na, das hätte jetzt besser laufen können. Aber mach das nicht. Guck nicht aufs Unkraut. Guck auf die Blumen. Da wächst was. Und das ist Wahnsinn, das zu bezeugen, mit dabei zu sein. Und so muss man auch mit enttäuschten Erwartungen umgehen. Ich weiß, dass manchmal Gemeinde auch ein Platz sein kann, wo man verletzt wird, wo Schwierigkeiten sind. Jetzt sage ich dir diesen Satz von Bill Gates, der wird dir jetzt ein bisschen wehtun, aber halt das mal aus. Was hat Bill Gates gesagt? Das Leben ist nicht fair. Sprich, so ist das Leben. Es gibt Konflikte. Es gibt auch Konflikte in der Gemeinde. Das ist vollkommen normal. Also das Leben ist nicht fair und das Leben ist übrigens auch nicht wie Fernsehen. So ganz, wenn wir Gemeinde spielen würden, so ganz theoretisch, dann sind wir alle ganz lieb. Habt ihr schon mal eine Gemeinde gesehen, eine Familie gesehen, wo alle immer ganz lieb zueinander sind? Das gibt es nicht. Wir sind Menschen. Jetzt außer Preußers, Micha guckt gerade so. Ja. Außer Preußers, also gibt es ganz wenig Familien, wo man wirklich immer nur lieb zueinander sind, weil wir einfach Menschen sind. Ja. Das heißt, wie in einer Familie braucht Gemeinde Loyalität und auch nicht irgendeine, sondern unsere Gemeinde. Versteht ihr, manches nervt euch vielleicht, möchtet ihr anders haben, manches ist nicht so toll. Bekennt euch zu dieser Gemeinde. Das ist das Beet, in das wir gepflanzt wurden. Ne, habt ihr das so vor Augen, dieses Bild? Das ist nicht irgendetwas Dubioses, nicht die unsichtbare Kirche, die gibt es auch. Aber es gibt auch eine konkrete Kirche und das ist die, in die du gepflanzt bist. Hört nicht auf, für die Gemeinde zu danken. Zweite Regel, begreife die zentralen Wachstumskräfte. Wenn man etwas bauen will zum Beispiel, also wenn man ein Bauherr ist, dann gibt es so ein paar zentrale Dinge, die muss man drauf haben. Finanzen überschlagen, man muss sich mit Kosten auskennen, man muss wissen, wie mache ich sowas, man muss die richtigen Handwerker an der Hand haben. Bei Gemeinde gibt es zwei Dinge, das sind so die Basics, ansonsten brauchst du keine Gemeinde gründen. Und jetzt an dieser Stelle würde man doch erwarten, ja, jetzt sag uns doch mal, Paulus, das Geheimnis der Gemeindegründung. Jetzt erwartet man so Know-how vom Gemeindegründer. Und was kommt? Es kommt Know-how, aber ganz anders, als wir das erwarten. Zwei ganz einfache Dinge, die jede Gemeinde braucht. Wenn sie da sind, blüht sie. Wenn sie nicht da sind, haben wir ein Problem. Erste Sache, Glaube. Es müssen Leute da sein, die wirklich an Jesus Christus glauben und die Kraft aus ihrem Glauben ziehen und damit ihre Umwelt verändern. Paulus sagt zu den Ephesern, das ist ja Wahnsinn, was für ein Glaube bei euch herrscht. Das ist rational gar nicht zu erklären für ihn. Die haben einen solch großen Glauben. Die glauben, dass ihre Stadt verändert werden kann, obwohl die nur ein paar Leutchen sind. Woher kommt das? Und jetzt ist das Geheimnis wieder so einfach. Der Glaube kommt einfach durch das Wort, durch den Heiligen Geist, durch die Begegnung mit Jesus Christus. Daraus entsteht Glauben. Und Paulus will jetzt nämlich nicht sagen, hier sitzen ja einige Glaubensriesen unter euch, die glauben ja mehr als andere. Das ist nicht das Geheimnis des Glaubens. Sondern Glaube ist eine Gabe. Es sind manche mit dem Glauben in besonderer Art und Weise beschenkt worden. Die haben sich das von Gott und von Jesus schenken lassen. Und das ist das, was Paulus bei den Ephesern entdeckt. Diese Gemeinde hat Zutrauen in sich. Sie hat Glauben daran, dass Gott sie gebrauchen möchte. Ungetrübten Glauben. Wenn wir alle so einen ungetrübten Glauben hätten, dann wären wir selbstbewusst. Dann würden wir sagen, jawohl. Gott kann das Extertal und die Stadt, in der wir leben oder das Dorf verändern, weil wir wissen, dass er lebt. Dieser Glaube kommt also aus Jesus selbst. Das ist das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen, die Liebe zu den Heiligen. Einfacher geht's nicht, oder? Gemeinde ist eine völlig unerklärliche Explosion von Annahme und von Liebe. Völlig unerklärlich. Die Würde eines jeden Menschen wird wiederentdeckt, wenn Gott dazu kommt und wenn Menschen in der Nähe Gottes Zeit verbringen und mit anderen Christen Zeit verbringen. Das ist übrigens eines der Hauptanliegen des Epheserbriefes überhaupt. Kapitel 1, da erzählt Paulus den Ephesern, Leute, ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ihr seid wertvoll für ihn. Ihr seid in eine heilige Gemeinschaft hineingestellt. Eine neue Familie ist geworden mit euch. Und die Sonderbaren, ne? Die Nerds, die liebt Gott ganz besonders. Das gefiel mir so auch bei Bill Gates, bei dem, was er geschrieben hat. Das ist natürlich Biografie, biografisch. Bill Gates war auch ein Nerd. Aber er hat eine große Gabe gehabt. Er war wertvoll, das hat er irgendwann erkannt. Ich weiß nicht, ob er das auch von Gott her erkannt hat. Aber wir wissen doch von Gott her, dass jeder, und auch wenn du noch so sonderbar bist, wir sind ja alle sonderbar. Wir denken ja immer, die anderen sind sonderbar. Ne? Wir gehören zu denen, die normal sind, und die anderen sind sonderbar. Aber wir sind alle sonderbar, aber wahnsinnig wertvoll für Gott. Und er hat uns gemeinsam auf einen Weg gestellt. Das ist ein großes Geheimnis. Und eine Gemeinschaft, wo man die Schwachen annimmt, die vermeintlich Schwachen, die wird sehen, dass die wachsen und dass vielleicht was Großartiges in ihnen steckt. Und das ist das Grundmodell von Gemeinde. Das hat Gott mal gedacht, als er sie geschaffen hat. Sie soll in die Welt hineinwirken und die Welt verändern. An dieser Liebe, sagt das Neue Testament, wird man uns erkennen, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen ist es auch so zentral wichtig, erlaubt kein Mobbing in eurem Hauskreis, im Teamkreis, in der Jugend, wo ihr auch immer seid. Erlaubt das nicht, weil es ist ein Herumfeilen an der Grundstatik. Das bedroht das ganze Gebäude. Wenn Menschen hier unter uns ausgegrenzt werden oder nicht angenommen werden können, wie sie sind, dann verletzt ihr das christliche Wesen von Gemeinde. Macht das nicht. Der Heilige Geist wird das uns, ja, ich hoffe, er vergibt uns so etwas, natürlich. Aber es ist ein ernster Verstoß. Denn das ist das Allerwichtigste, dass Menschen hier geliebt sind. Regel Nummer 3. Fokussiert euch darauf, Gott besser kennenzulernen. Paulus betet jetzt weiter. Ich meine, wir werden hier ja im Grunde nur Zeugen eines Gebetes. Und er bittet darum, dass die Epheser eines erhalten, nämlich den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er betet darum, dass sie ihn leidenschaftlich suchen und erkennen möchten. Auch das ist eigentlich interessant und wir würden unter Umständen was anderes erwarten. Aber wieder geht es um etwas ganz Grundlegendes, Übergeordnetes. Es geht noch nicht um Programm oder irgendeine besondere Strategie, sondern was ist Gemeinde? Was ist spannende Gemeinde? Ich kann es euch sagen, Paulus erklärt es uns ja. Wenn viele Leute zusammenkommen und mit ganzer Intensität Jesus begegnen wollen. Vergiss jetzt mal alle anderen Ziele. Ich brauche Trost für meinen Alltag oder ich brauche gerade da und da Hilfe. Wir haben viele Gebetsanliegen, mit denen wir kommen. Andere, die sagen sich vielleicht, ach, das wäre schön, wenn wir jetzt so eine richtige Strategie für unsere Gemeinde hätten. Ja, das sind alles wichtige Dinge. Das Entscheidende ist, dass du hier sitzt und heute Morgen Jesu Stimme hören willst. Dass du ihn erkennen willst. Darum geht es. Und wenn wir eine Gemeinschaft von Leuten sind, die Offenbarung suchen, die Gemeinschaft mit ihm suchen, dann lebt ein Gottesdienst, dann tackert es in den Gehirnen, während vorne der eine redet, redet der Heilige Geist zu den anderen. Und deswegen betet Paulus das auch, Leute, ich bete darum, dass er euch den Geist der Offenbarung gibt und dass ihr mich erkennen wollt. Dieses Wort erkennen von Luther ist ein wunderschöner Begriff. Ihr kennt es aus dem ersten Buch Mose. Adam erkannte Eva, also es ist ein Ausdruck für Beziehung, für Sexualität. Jemanden zu erkennen heißt, ganz nah bei ihm zu sein, sein Wesen zu verstehen, seine Anliegen wahrzunehmen. Und so sollen wir Gott erkennen, so erkennt Gott uns. Andersrum gilt es nämlich genauso. Je tiefer wir Gott erkennen, desto mehr sind wir in der Lage zu verstehen, ihn auch zu lieben, desto mehr wird uns auch Dankbarkeit erfüllen. Na, jeder verheiratete Ehemann, der mit seiner Frau so glückliche Momente erlebt, der weiß, was ich meine. Wenn du den anderen erkannt hast und erkannt worden bist, das ist etwas Wunderschönes. Das verändert. Die Liebe wird viel, viel tiefer. Und darum geht es auch im Glauben. Also kurzum, da wo Gott ist, da ist Leben. Und du musst ihn suchen. Such die Verbindung zu ihm. Jetzt kann man fragen, ja, wie geht das? Muss ich mich da besonders anstrengen? Eben gerade nicht, sondern Paulus bittet darum, dass es den Ephesern gegeben wird. Du kannst das nur als ein Geschenk empfangen, wie man auch Liebe nur als ein Geschenk empfangen kann. Du kannst es nicht herstellen, sondern du musst es entgegennehmen in Dankbarkeit. Und da kommt mir so dieser Leitsatz von Bill Gates nochmal so in den Kopf. Je früher wir anfangen, desto besser, hat er gesagt. Das gilt auch bei auch bei Glaubensunternehmungen, nicht nur bei Wirtschaftsunternehmen. Je früher du anfängst, ihn persönlich zu suchen, desto interessanter wird es, weil er dich langfristig prägen kann. Oder auch, werde so schnell wie möglich dein eigener Chef, ja. Hör auf, im Windschatten von irgendjemand anderes mitzusegeln oder ein bisschen religiös zu sein. Also entweder Jesus nachfolgen, ja, dann aber auch ganz. Starke Einladung von Paulus. Vierte Regel. Begreift, wer ihr für Gott seid. Paulus bittet darum, und es ist jetzt so ein Moment vielleicht auch bei seinem Gebet, wo er weiß, dass wir das eben geschenkt bekommen müssen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, nämlich erkennt, wer ihr für Gott seid und zu was er euch berufen möchte. Eine schöne Geschichte gehört an einem Flugplatz irgendwo, ich weiß gar nicht wo, ich glaube in Amerika spielt das Ganze. Da wurde ein Flug abgesagt, ein einzelner Fluggast ist sehr genervt, schiebt sich wütend an den Schalter vor, haut sein Ticket auf den Schalter und sagt, ich brauche jetzt hier sofort den Ersatzflug, ich muss zu einem sehr wichtigen Meeting. Und die Frau am Schalter antwortet, es tut mir leid, Sir, aber Sie sehen ja, ich muss ganz vielen Leuten helfen. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt Ihnen besonders helfen soll. Der Manager ist aber nicht gewohnt, warten zu müssen. Und deswegen ruft er laut, haben Sie überhaupt eine Ahnung, wer ich bin? Und ohne zu zögern lächelt sie, greift nach dem Mikrofon. Meine Damen und Herren, dürfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir haben hier am Tor einen Passagier, der nicht weiß, wer er ist. Wenn ihm jemand helfen kann, seine Identität zu finden, kommen Sie bitte zum Schalter. Wer ist heute Morgen da, der eigentlich leider gar nicht weiß, welche Identität er hat? Dann sind wir hier jetzt bei Paulus im Epheserbrief genau richtig. Je mehr Christen wissen, welche Identität sie in Gott haben, je mehr Christen einer Gemeinschaft das wissen, umso fruchtbarer die Gemeinde. Weil nämlich sehr viele Christen sich da nicht ganz sicher sind oder diese Verheißung für sich noch nicht in Anspruch genommen haben. Oder aber noch nicht wirklich danach gefragt haben, wer sie sind. Aber die das haben, die laufen anders in der Weltgeschichte rum. Die tun das in einem Urvertrauen und in einer Hoffnung und in einer Zuversicht. Die haben nämlich über sich gehört, dass sie geliebte Kinder sind, dass sie Auserwählte sind, dass sie Erben sind. Es gibt diesen schönen englischen Ausdruck Game Changer. Der wird im Moment immer viel benutzt. Also Spielveränderer, ne? So Spielfiguren, die das Spiel verändern können. Ja, wir sind Game Changer. So bist du eigentlich mal konzipiert. Du sollst in deiner Umgebung, in deinem Umfeld, in deiner Familie einen Unterschied machen. Und das kannst du auch, weil du was Besonderes bist. Und weil niemand so über Gott reden kann wie du. Niemand kann so beten wie du, mit ihm reden. Niemand kann so die Bibel lesen wie du, mit den Gedanken. Wir sind einzigartig. Und solange das halt deshalb das alles so bloße Theorie ist mit diesem, ihr seid die Auserwählten und die Kinder Gottes, da wird es noch nicht interessant, aber es wird interessant, wenn du das glaubst. Und wenn du das erkennst, wie sehr Jesus dich liebt, dass du was ganz Besonderes bist, das verändert uns. Und deswegen redet Paulus hier von den erleuchteten Augen des Herzens. Das muss man ein bisschen erklären. Also, als wir ohne Sünde gelebt haben, in der Gegenwart Gottes, da hatten wir alle erleuchtete Herzen und wir hatten erleuchtete Augen. Wenn wir heute alle noch in der Gegenwart Gottes wirklich leben würden, vor dem Sündenfall, dann würden wir ein Leuchten in unseren Augen sehen, das wäre wahrscheinlich unbeschreiblich. Aber dieses Leuchten ist uns abhanden gekommen, weil uns Gott abhanden gekommen ist. Und damit wurden die Herzen trüber. Es wurde getrübt. Unser Geschöpf Gottes sein wurde getrübt, sogar in Frage gestellt. Es laufen Millionen da draußen rum, die glauben nicht, dass sie ein Geschöpf Gottes sind, sondern ein Produkt des Zufalls. Und von den getrübten Herzen kommen getrübte Augen. Und dann spielt uns das Leben übel mit. Und wir erleben schlimme Dinge. Und vielleicht Krankheit und Krisen und Sorgen. Und die Augen trüben sich. Und jetzt haben die da Leute in der Gemeinde in Ephesus Jesus kennengelernt. Und das ist wie bei einem Neugeborenen. Wir haben vorhin von hier, Melli hat uns das Bild von der kleinen Tilda gezeigt. Ich bin auch nochmal Onkel geworden vor ein paar Wochen. Da irgendwann kommt der Moment, da können die Babys zum ersten Mal lächeln. Das ist toll. Ne, würde ich euch am liebsten zeigen jetzt. Ne? Wurde natürlich sofort über die Familien-WhatsApp-Gruppe verschickt. Das Lächeln, das erste Lächeln von diesem kleinen Kind. Ja, voller Vertrauen in den Armen der Mutter. Völlig ungetrübt. Ein Begrüßen des Lebens, das haben wir nicht mehr. Das geht uns flöten. Aber du kannst das wiedererhalten, zumindest ein Stück weit, soweit es hier in diesem Leben möglich ist. Durch die Begegnung mit dem Vater. Du musst zum Vater. Und dann können Dinge aufgearbeitet werden in deinem Leben. Und du merkst plötzlich zum ersten Mal, dass du vielleicht viel mehr bist, als was du bisher dachtest, dass du wertvoll bist mit Gaben und Fähigkeiten. Wir wissen das manchmal nicht. Ihr kennt doch alle Ice Age, ne? Ich habe Ice Age 2, ich glaube jetzt Tautz heißt das oder so. Also das ist diese lustige Geschichte mit dem Mammut Manfred. Allein schon der Name ist ja auch schon gut. Auf jeden Fall, Manfred läuft mit seinen Kumpels da Sid und wie sie alle heißen in der Eiswüste, muss man ja sagen, rum. Die taut aber ja und dann trifft er Ellie. Und Ellie ist auch ein Mammut, aber Ellie glaubt, sie sei ein Opossum. Kennt ihr das? Also Opossum sind um ganz klein wenig kleiner als Mammuts. Trotzdem ahmt sie das Leben der Opossums nach. Also sie hängt sich mit dem Rüssel falsch rum an Baum und solche Sachen. Also ist unrealistisch, weil es gibt keinen Baum, der die halten würde. Also sie glaubt von ganzem Herzen, dass sie ein Opossum ist. Und immer wieder sagt Manfred zu ihr, dir ist schon aufgefallen, was für riesen Schatten du wirfst. Ja, aber das beunruhigt sie alles nicht. Und irgendwann kommt der Moment, da glaubt sie es, ich bin scheinbar auch ein Mammut. Es ist schön. Es ist die alte Geschichte, die wir auch aus den Märchenbüchern kennen, die aber oft zutrifft. Manchmal wissen wir nicht, wer wir wirklich sind und wir kapieren es erst, wenn es uns eine liebende Person sagt. Und diese liebende Person ist in erster Linie vor allen Dingen unser himmlischer Vater, der dir zeigen möchte, wie dein Leben verlaufen soll und wie dein Leben angelegt ist. Und deswegen sagt es Paulus hier auch, Leute, erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Es ist so großartig, in der Hoffnung zu leben, die Gott für uns gesetzt hat. Das ist wie ein Pluszeichen vor dem Leben. So hat es der Theologe Karl Barth mal gesagt, wie ein Pluszeichen vor der Klammer. Plus- oder Minuszeichen vor der Klammer. Das ist die große Frage. Zu wissen, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Zu wissen, woher wir Kraft bekommen können, wenn wir auch in dieser Welt nicht mehr weiter wissen. Zu wissen, wie man eine Familie gut baut, mit Gottes Hilfe. Das ist ein Pluszeichen, Leute. Das brauchen wir. Das ist das Pluszeichen. Da wird auch ein bisschen Minus mal in der Klammer sein. Aber wenn das Plus davor ist, ist alles Plus. Das ist die Hoffnung, in der wir leben. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen die fünfte Regel, begreift, wozu ihr berufen seid. Zu welcher Hoffnung ihr berufen seid von ihm und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wenn ihr in dieser Hoffnung lebt, dann habt ihr einen ganz anderen Horizont. Ihr könnt euch sicher sein. Wisst ihr, das ist eigentlich eine unglaubliche Verheißung, aber die Natur wird vergehen. Alles, was wir hier sehen, wird vergehen. Unsere Laptops, unsere Stühle, unsere Tische, ist alles eine Sache der Vergänglichkeit. Du wirst nicht vergehen. Wir werden nicht vergehen. Wir werden uns wiedersehen. Das ist die Hoffnung, in der wir leben. Uns geht es manchmal flöten und wir zweifeln dann auch, kann das wirklich so sein, weil doch alles hier vergänglich ist. Aber das ist die Verheißung des Neuen Testaments. Zu dieser Hoffnung bist du berufen. Das ist das Erbe. So nennt es Paulus hier auch. Wir alle sind zum Erben eingesetzt. Ihr habt nicht alle einen reichen Onkel in Amerika. Ihr habt einen sehr reichen Vater und Bruder im Himmel. Und Jesus hat das alles für euch erwirkt. Ein Zuhause, eine Zukunft, eine Heimat. Und dort werdet ihr leben. In einer nochmal vollkommen neuen Qualität, so wie ihr das hier noch gar nicht kennengelernt habt. Das ist der Bogen der Gnade, unter dem wir leben dürfen. Ich finde, dafür lohnt es sich, treu zu sein und festzustehen. Und auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Und ich weiß, dass heute Morgen sicher auch einige bei euch sind, die sagen, ja, also meine Augen sind schon ein bisschen trüber geworden. Es gibt so viele Dinge, die auch auf mir lasten. Gott hat mir nicht jedes Land zugeteilt, was ich dachte, in das ich gehen dürfte. Dann gebe ich euch jetzt eine Hausaufgabe. Ich möchte, dass ihr zu Hause Psalm 16 lest. Psalm 16 ist ein Priesterpsalm, geschrieben von einem Leviten. Das Besondere bei den Leviten war, im Gegensatz zu den ganzen anderen Stämmen bekamen die kein Land zugewiesen. Die mussten also in ihrem Leben auf manches verzichten. Dafür bekamen sie aber eine besondere Verheißung für ihr Leben, für ihren Dienst und auch für die Ewigkeit. Und im Psalm 16 heißt es, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Und das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Und daran hältst du dich fest. Er wird dir dein Los zuteilen und es wird ein gutes Los sein und es wird richtig sein. Wenn du auf den Herrn vertraust, kannst du sicher sein, er lässt dich niemals im Stich. Und einen letzten habe ich noch. Paulus wusste auch schon, wenn ihr das alles begriffen habt, dann müsst ihr jetzt nur noch eins machen. Nämlich, ihr müsst an die Wirksamkeit seiner Stärke glauben, an die Wirksamkeit seiner Kraft. Glaubt daran, vertraut darauf. Es ist ein Unterschied, ob ich das weiß oder das grundsätzlich für richtig erachte, was da steht im Epheserbrief, oder ob ich das jetzt selbstbewusst anwende auf mein Leben. Lasst euch verändern durch Jesus Christus. Unterstellt alle Lebensbereiche seiner Macht und seiner Fähigkeit und seiner Stärke. Und ihr werdet merken, dass ein neues Selbstbewusstsein, eine neue Kraft in euer Leben kommt. Ihr seid wichtig für Gott. Woher kommt diese Kraft von Jesus? Deswegen in diesen letzten drei Versen redet Paulus von Jesus, aber eigentlich redet er von dir. Denn das ist dieselbe Kraft, die in deinem Leben wirkt. Was tut diese Kraft? Sie hat ihn von den Toten auferweckt. Sie hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Diese Kraft hat dazu geführt, dass alles unter seine Füße getan wurde. Und sie hat dazu geführt, dass er gesetzt wurde, der Gemeinde zum Haupt über alles. Diese Kraft kommt durch Christus, aber sie wirkt jetzt in deine konkrete Lebenssituation. Deswegen habe ich die Verben unterstrichen. Damit du dir nochmal klar machst, welche Verheißungen für dein Leben gesetzt sind. Also, er will dich auferwecken zu einem aktiven Leben mit Christus. Dass du glaubst daran, dass er einen Plan mit dir hat und dass du loslegst. Er wird durch diese Kraft dafür sorgen, dass du eingesetzt wirst an den Platz, an den du gehörst. Und dass von dort her ein Segen in dein und das Leben anderer Menschen fließt. Er wird alles unter deine Füße tun in dieser Kraft. Nicht, dass wir immer alles perfekt regeln können, aber du wirst das schaffen. Weil Jesus in dir wirkt. Und weil wir im Namen Jesu sagen können, dass Dinge uns untertan sind. Das ist das Recht von Kindern Gottes. Das dürfen wir sagen. Und wir sind in dieser Kraft zum Haupt gesetzt. Natürlich nicht wie Christus über die Gemeinde oder über alles. Aber wir dürfen ein Stück der Führung in unserem Leben erfolgreich absolvieren. Wir schaffen unser Leben. Wir sind zum Haupt gesetzt für unser Leben. Das sind tolle Verheißungen. Und sie fußen alle in dem, was Jesus für uns tat. Und deswegen zum Schluss. Diese Dinge sind es, die uns Paulus sagt. Bill Gates hat uns auch sehr gute Sachen gesagt, aber Paulus sagt uns auch gute. Leute, dankt wieder für eure Gemeinde. Dann besinnt euch darauf, was die zentralen Wachstumskräfte sind, die Gemeinde ausmachen, nämlich Glaube und Liebe. Wenn die herrschen, blüht eine Gemeinde auf. Dann schaut, dass bei euch der Wunsch bestimmt ist, Gott zu erleben und zu begegnen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann ist es wichtig, dass möglichst viele verstanden haben, wie viel sie Gott bedeuten. Und was für eine unfassbare Zukunft auf uns wartet, in welcher Hoffnung wir leben dürfen. Und wenn wir das haben, dann wollen wir leben in dieser Auferstehungskraft. Und das wollen wir machen. Und dafür will ich jetzt beten. Lieber Vater im Himmel, du gibst uns heute auch Impulse für unsere Gemeinde. Für uns ganz persönlich, aber auch für unsere Gemeinde. Und deswegen wollen wir auch mit diesem Dank beginnen. Herr, ich danke dir dafür, dass Paulus uns daran erinnert hat. Und wir wollen ganz neu danken für unsere Gemeinde. Herr, ich danke dir dafür, dass du Leute so unterschiedlicher Generationen und so unterschiedlicher sozialer Herkünfte, so unterschiedlicher Charaktere zusammengestellt hast und das für eine so starke Gemeinde hier haben. Herr, und dass diese Gemeinde auch so viel Gutes schon bewirkt, Herr. Glaube und Liebe sind in dieser Gemeinde. Herr, ich durfte das so oft erleben. Und durfte mich darüber freuen, das beobachten, wie hier geliebt wird und wie geglaubt wird und wie Leute ihren Weg gehen. Aber wir wissen auch, es darf noch ein bisschen mehr sein. Herr, wir wollen das noch mehr tun. Und vergib uns, Herr, wo wir vielleicht in so alte Muster verfallen und Menschen nicht willkommen heißen oder wo wir lieblos sind. Herr, wir haben das gehört. Das ist eine ernste Sünde und wir wollen das nicht. Wir wollen eine gute neue Familie sein. Und dann brauchen wir dieses Leuchten zurück, Herr, in den Augen. Herr, du siehst, wer es heute Morgen besonders braucht. Herr, wir brauchen wieder dieses Leuchten, dass du bei uns bist, dass wir dir ganz vertrauen, dass wir entdeckungsfreudig werden und selbstbewusst unser Leben leben können. Ich bitte für jeden, der das braucht, dass du es ihm heute Morgen gibst, Herr. Wir wollen in deiner Kraft leben. Amen.